Liebe Gemeinde, der für heute vorgeschlagene Predigttext ist ein einziger Satz. Paulus hat ihn geschrieben an die Gemeinde in Korinth in seinem zweiten Brief, 8. Kapitel, 9. Vers. Ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Soweit Paulus. Ich komme gleich auf den Zusammenhang, aber ich kann es auch gleich vorwegnehmen, es geht ums Geld. Wie fast immer und überall. Also, warum hungern Menschen auf dieser Erde, etwa weil zu wenig wächst? Nein. Sondern weil die Preise so gestaltet werden, dass die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden. Und so sind Südfrüchte trotz ihrer langen Transportwege bei uns billiger zu haben als einheimische Äpfel. Warum ist Krieg? Unter anderem deshalb, weil es Menschen oder Institutionen gibt, die an den Waffen verdienen und am Wiederaufbau gleich noch einmal. Warum geht die Umwelt kaputt? Weil umweltschädlich zu produzieren billiger ist als umweltfreundlich. Warum arbeiten sich die, die Arbeit haben, fast kaputt und machen eine Überstunde nach der anderen, schaffen es kaum und die anderen sind arbeitslos? Weil diese Art von Beschäftigungspolitik offensichtlich billiger ist, als wenn man die vorhandene Arbeit gleichmäßig verteilt. Warum ist Weihnachten so viel Rummel überall auf den Weihnachtsmärkten und in den Geschäften? Weil man noch schnell das große Geld machen oder loswerden muss. Und wenn die Festtage vorbei sind, ist mancher froh, dass er alles überstanden hat. Lohnt sich das wirklich, dass man so mühsam seinen Lohn verdient und dann wieder ausgibt und am Ende bleibt nichts? Wenn man genau hinschaut, auch ein bisschen hinter die Kulissen schaut, dann entdeckt man, dass sich sehr, sehr vieles ums Geld dreht. Und dass das Geld die Ursache und auch das Ziel vieler Entwicklungen ist. Und selbst wenn wir bei Kirche oder Diakonie einmal etwas genauer hinschauen, wenn da Dinge neu geordnet werden, neu strukturiert, neu gemacht werden, wodurch wird das angestoßen? Durch das Wort Gottes und den Geist Gottes? Oder ist es nicht da auch häufig das Geld, was entscheidet, was geht und was nicht geht, was gemacht wird und was nicht gemacht wird? Geht es nicht da auch oft um das, was sich rechnet und nicht so sehr um das, was Gott will? Oder vielleicht kann man es auch zusammenkriegen irgendwie, das wäre das Beste. Normalerweise rechnet sich, was Geld und Prestige bringt. Wo führt das alles hin? Natürlich brauchen wir Geld zum Leben, keine Frage. Und in gewisser Weise muss der Rubel rollen. Die Frage ist nur, welche Rolle er spielt. Wenn das Geld Selbstwert bekommt, wenn es Mittelpunkt wird, wenn es Maßstab wird, wenn es die entscheidende Ursache und das entscheidende Ziel von Entwicklungen und Unternehmungen wird, dann ist es zum Götzen geworden. Und dieser Götze Geld ist wie ein schwarzes Loch, das verschlingt und verschlingt und am Ende nichts als Dunkel und Leere zurücklässt. Und wer diesem Götzen dient, der schaufelt sich selber das Grab, sein eigenes Loch. Das gilt für Einzelne, das kann für Familien gelten, für Gesellschaften, für diese Welt, auch für die Gemeinde, die Kirche und ihre Werke. Und doch ist es so schwer, sich diesem Götzen und seiner Macht zu entziehen, weil dieser Götze seine Herrschaft vorwiegend durch Sachzwänge ausübt. Man muss mitmachen. Und Es ist häufig überhaupt kein anderer Weg zu sehen, wie man das anders machen könnte, trotz allem guten Willen nicht. Und das zeigt das Teuflische, das Dämonische des Mammons. Man kommt aus eigener Kraft davon kaum los und frei. Und nun dieser Satz für die Predigt, da geht es im Zusammenhang, ich sagte es ja schon, auch ums Geld. Genauer um eine Geldsammlung, um eine Kollektensammlung für die hungernden Christen in Jerusalem. Paulus schreibt hier an die Christen in Südgriechenland, in Korinth, und er berichtet ihnen von den Christen in Nordgriechenland, in Mazedonien. Und die hatten offensichtlich schon damals Wirtschaftskrise. Hat sich nichts geändert. Und das heißt, die Kirche war bettelarm. Und die Christen hatten fast nichts. Das heißt, doch. Sie hatten etwas ganz Erstaunliches. Wir tun euch kund, wir lassen euch wissen, die Gnade Gottes, die den Gemeinden Mazedoniens gegeben ist, schreibt Paulus am Anfang von Kapitel 8. Bei denen ist Gnade sichtbar geworden, feststellbar, messbar, würde ich fast sagen. Bei denen ist sichtbar geworden, hat sich sichtbar wahrnehmbar ausgewirkt, dass Gott sie unverdientermaßen und reich beschenkt hat. Gnade ist im Neuen Testament noch kein schwammiger Begriff oder frommes Gerede, sondern etwas, was man tatsächlich feststellen kann, ob es da ist oder nicht da ist. Was war bei den Christen in Nordgriechenland festzustellen? Ich zitiere ein bisschen aus den ersten 5 Versen von 2. Korinther 8, da steht, sie hatten eine überfließende, übergroße Freude, viel mehr Freude, als sie brauchten. Und das inmitten von Bewährungsproben durch große Bedrängnis. Die hatten absolut Druck von allen Seiten. Dann steht, sie waren abgrundtief arm und haben viel mehr als nötig, überfließend reich gegeben, ohne irgendwelche Hintergedanken. Über ihre Kräfte und über ihr Vermögen hinaus haben sie freiwillig gegeben, nachdem sie mit viel Zureden inständig um das Vorrecht gebeten hatten, an dieser Hilfeleistung teilnehmen zu dürfen. Die haben drum gebettelt, dass sie Geld geben dürfen. Sind die verrückt? Steht, sie haben sich selbst gegeben, zuerst dem Herrn und dann den Mitchristen nach Gottes Willen. Da kann man ja mal fragen, was ist eigentlich in diese Leute gefahren? Statt Moneten, Manie vielleicht? Sind die durchgedreht, dass die alles gegeben haben, den letzten Rest und dabei noch eine Riesenfreude hatten? Ist das noch normal? Das rechnet sich doch nicht. Die andere Möglichkeit, sie müssen sich so überreich beschenkt empfunden haben, so erfüllt von Leben, von Lebensqualität, dass es nur so aus ihnen herausgeströmt, herausgesprudelt ist und dass sie gar nicht ärmer werden konnten, sondern immer nur reicher werden konnten, egal wie viel sie gegeben haben, beziehungsweise wahrscheinlich haben sie so gesehen, je mehr wir geben, desto reicher werden wir. Und vielleicht hätten sie uns gesagt, ihr lieben Leute, ob sich das rechnet oder nicht, interessiert uns doch überhaupt nicht. Wir rechnen nicht, wir leben. Und das Leben lohnt sich und Geben lohnt sich, weil wir so viel von Gott empfangen haben und immer wieder empfangen, immer wieder neu. Gott ist Leben, Gott ist unendliches Leben, da kommt immer wieder nach und wir empfangen von Gott unendliches, überfließendes Leben, da rechnen wir doch nicht mehr. Wer überfließendes Leben hat, für den ist Rechnen überflüssig. Da rechnen wir doch nicht mehr. rechnet nicht nach. Er kennt keine berechnenden Gedanken, was kommt da jetzt raus, wenn ich das mache oder wenn ich das nicht mache. Er kennt nur Dankbarkeit gegenüber Gott. Und das, was Gott ihm sagt, das tut er in dieser fröhlichen Gewissheit, dabei komme ich nicht zu kurz. Wenn ich tue, was Gott sagt, das lohnt sich immer. Bei Gott kann ich nur Plus machen. Es geht gar nicht anders. Weil Gott Gott ist. Weil Gott Gnade gibt. Weil Gott immer der ist, der beschenkt. Weil von Gott immer nachkommt. Ich kann nicht Minus machen. Ich hatte mal ein Gespräch mit einem kirchlichen Mitarbeiter unter vier Augen, ich sage ihm jetzt nicht wem, hatte landeskirchenweit Überblick. Der sagte, was für mich sehr nachdenkenswert ist, der sagte mir, nach meiner Überzeugung ist Verwaltung vom Teufel. Weil, er hat es begründet, der Teufel muss immer hinkommen mit dem, was er hat. Deshalb muss er ständig zählen und verwalten, dass es ja nicht alle wird. Gott kann ständig Neues schaffen, der ist kreativ. Der hat und gibt im Überfluss, der muss nicht verwalten, der muss nicht nachrechnen. Das macht er überhaupt nicht. Verwaltung kann nur vom Teufel kommen, sagte dieser kirchliche Mitarbeiter. Ich will jetzt keinen diskriminieren, der an der Verwaltung arbeitet. Ich bin dankbar für all diese Leute. Wie dem auch sei, diese Christen in Nordgriechenland, in Mazedonien, die hatten etwas mit dem Herzen erfasst oder empfangen, was nun Paulus auch bei den Korinthern im Südgriechenland voraussetzt, dass sie das kennen. Er sagt, ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, obwohl er reich ist. Wurde er doch arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Gnade Gottes meint nicht, dass Gott nur mal freundlich an uns denkt und ab und zu eine milde Spende vom Himmel regnen lässt. Gnade Gottes meint, er gibt sich selbst ganz für uns. Er gibt sich selbst ganz für uns, obwohl wir das Gegenteil verdient haben. Was wir damit dann machen, ob wir das annehmen oder nicht oder liegen lassen, ob wir 10% davon nehmen oder ob wir 100% davon nehmen, das ist unsere Entscheidung. Gott gibt sich vorbehaltlos ganz und er gibt vorbehaltlos alles, was er hat. Ich weiß nicht, ob jemand heute die Losung gelesen hat oder den Lehrtext. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit allem, mit jedem geistlichen Segen gesegnet hat, der in der himmlischen Welt überhaupt vorhanden ist, steht da. Gott gibt sich und alles vorbehaltlos ganz. Das haben wir überall in der Bibel. Wir können uns ja weder dieses überfließend reiche Leben vorstellen, das Jesus bei Gott hatte, bevor er in diese Welt kam. Wir können uns nicht vorstellen, was Jesus aufgegeben hat, obwohl er reich ist. Wir können uns in Deutschland auch nicht vorstellen, was es bedeutet, in einem Stall geboren zu werden und eine Krippe aus Holz als Bett zu haben in so einem stinkenden Stall und dann in einem Galgen aus Holz ohne jede Kleidung das Erdenleben zu beenden. Jesus hat alles aufgegeben. Nicht nur das letzte Hemd, sondern er hat sein Leben für uns gegeben. Er wurde arm um euretwegen, sagt Paulus. Reicher als Jesus kann gar keiner sein und ärmer als Jesus geworden ist, kann gar keiner werden. Es geht nicht um eine nette, rührige Geschichte von damals, die Weihnachtsgeschichte, sondern um ein Geschehen für dich und mich heute. Und das, was in der Bibel steht, glaube ich erst dann richtig, wenn ich es auf mich beziehe. Deswegen hat Martin Luther zum Beispiel in seinen Erklärungen zum Glaubensbekenntnis immer eingefügt, mich, mein und ich. Lesen Sie mal die Erklärung im Katechismus zum Glaubensbekenntnis. Ich muss es auf mich beziehen, sonst glaube ich gar nicht. Der Reichtum, den Jesus schenkt, bedeutet nicht, dass wir nun ein Vorbild mehr haben, neben vielen anderen, sondern dass aus Feinden Gottes Kinder Gottes werden. Dass aus Tod Leben wird. Dass wo Schuld ist oder war, Vergebung greift. Dass dort, wo Zwang war, Freiheit wird. Wenn Jesus uns beschenkt, dann ändert uns das von Grund auf. Es bedeutet nicht einfach ein paar zusätzliche Dinge, die wir nur noch kriegen, wie bei Weihnachten. Da kriegen wir noch was dazu, was wir eigentlich nicht brauchen. Wir kämen auch so hin. Es bedeutet eine neue Schöpfung. Da wird alles neu. Und das befreit und befähigt, aus tödlichen oder belastenden Sachzwängen auszusteigen und auf eine ganz neue Weise zu leben. Weihnachten bedeutet, du darfst als Beschenkter, als Beschenkte leben, ganz neu. Jesus gab nicht ein bisschen, damit wir ein bisschen Religion haben und ein paar Feste feiern können, sondern Jesus gab alles, damit wir an allem Anteil haben können, was er hat, was bei Gott ist. Und Christen nach dem Neuen Testament unterscheiden sich von Nichtchristen nicht zuerst dadurch, dass sie moralischer wären oder tüchtiger oder von edlerem Charakter als alle anderen, sondern zuerst dadurch, dass sie reicher beschenkt sind als die anderen. Dass sie gelernt haben, als Beschenkte zu leben. Ja, dass sie so überreich beschenkt sind, dass sie gar nicht mehr Minus machen können. Deshalb handeln sie nicht mehr aus Berechnung, sondern aus Liebe. Sie müssen nicht rechnen, sondern wissen, ich darf leben. Ich darf leben. Und so geben sie einfach weiter. Geben weiter aus dem nie ausgehenden, unendlichen Reichtum Gottes. Ihr großer Gott, der es sich leisten konnte, ganz klein zu werden in seinem Sohn, macht die Christen großzügig und froh. Weihnachten heißt, du darfst als Beschenkter, als Beschenkte leben. Und das Geschenke auspacken hört bei Gott nie auf. Johannes schreibt weiter, aus seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Das ist immer mehr, ihr kennt die Gnade, Gnade um Gnade. Immer was Neues auszupacken. Gott ist nie am Ende. Lass dich beschenken aus seinem Reichtum, der nie zu Ende geht, der nie ausgeht. Es ist alles da. Schon seit 2000 Jahren. Und das reicht für unser Leben hier auf dieser Erde überfließend. Wir kriegen von Gott mehr als genug. Er gibt auch nach, wenn wir geben, sodass wir davon unbekümmert und froh einfach weitergeben können. Ja, es reicht noch für eine ganze Ewigkeit oder für viele Ewigkeiten. Was weiß ich, ich blicke da nicht ganz durch. Ich weiß nur, dass Gott immer Überfluss hat für alle Zeiten, alle Ewigkeiten. Ja, wir schauen Weihnachten zurück auf die Geburt des armen Kindes, das uns reich macht. Und das dürfen wir feiern. Aber noch mehr, das dürfen wir leben. Leben als Beschenkte. Und das nennt die Bibel einfach Gnade. Ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Obwohl er reich ist, wurde er doch arm um euretwillen, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen.